Führung to go. Schulpsychologie für Schulleitung. Ein Podcast des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz.
Heute am Mikrofon Hanna Kissel und Franziska Bock.
Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna, schön dich zu sehen und zu hören.
Ja. Hast du dich gut versorgt mit Getränken?
Ja, ich habe einen leckeren Grüntee dabei. Ich liebe Grüntee. Und du?
Ah, das ist gut. Ah, ich habe heute einen Kaffee am Start. Ich bin heute ein bisschen müde, aber das macht nichts. Für unsere gemeinsame Kaffeepause bin ich auf jeden Fall fit genug.
Das freut mich zu hören.
Wir haben uns ja im Voraus überlegt, worüber wir heute mal sprechen könnten, was denn interessant ist und was auch einen Mehrwert für unsere Hörerschaft hat. Und wir haben uns überlegt, dass wir über das Modell der Circle of Interest und Control sprechen. Genau, Franzi, erzähl doch einfach mal ein bisschen von dem Modell. Es ist ja schon so gewesen, dass du meintest, ach Hanna, das Modell finde ich ganz gut, das setze ich gerne ein in der Beratung und ich kannte das noch gar nicht. Erzähl doch mal.
Ja, Hanna, gerne erzähle ich dir von dem Modell. Der Name des Modells sagt eigentlich schon auch, worum es in dem Modell geht. Es geht in dem Modell darum, was eigentlich so mit Kontrolle, Einfluss und ja, Interesse es auf sich hat, wie das unser Handeln beeinflusst, unsere Entscheidungen beeinflusst, ist aber eigentlich ein ganz, ganz simples Modell, für das man ganz wenig braucht, das natürlich komplexe Situationen aber auch schön schnell runterbrechen kann. Das hat Vorteile, manchmal aber auch Nachteile. Aber ich erkläre es dir jetzt einfach einmal und dann können wir ja danach nochmal drüber
ja,
sprechen.
Ja, super.
Genau, ich hoffe, du hast Zettel und Stift dabei.
Habe ich dabei.
Super, dann fang doch mal an, egal ob Hochformat oder Querformat, nimm mal deinen Zettel jetzt vor dir und mal mal einen relativ kleinen Kreis, einfach in die Mitte des Bildes.
Okay, habe ich gemacht.
Ersten Kreis hast du, jetzt malst du um diesen Kreis mit ein bisschen Abstand einen zweiten Kreis drumherum.
Okay.
Ja, und jetzt zum Schluss ganz einfach noch einen dritten Kreis drumherum, auch wieder mit ein bisschen Abstand zu dem äußeren, dem bisher äußeren Kreis. Genau. Jetzt zu dem Modell. Also das war jetzt die erste Arbeitsleistung, die wir schon fertig haben. Und das ist eigentlich auch schon das Ganze, wie es visuell dargestellt wird. Und jetzt erkläre ich dir einfach so ein bisschen die Begriffe. Ich gehe heute einfach mal von innen nach außen. Und jetzt haben wir im Titel ja schon gehört, irgendwas hat das mit Kontrolle zu tun. Das heißt, wir beschriften jetzt mal den innersten Kreis, den in der Mitte, als Circle of Control. Im Deutschen könnte man auch sagen, das ist der Kontrollbereich. Das ist, glaube ich, eine relativ gute Übersetzung.
Okay, habe so. Ich.
Ich sage jetzt erstmal inhaltlich noch nichts dazu, wir beschriften erstmal.
Ja.
Dann der zweite Kreis, also der um den inneren Kreis drumherum ist, das ist der Circle of Influence oder auch Einflussbereich, je nachdem, wie man es beschriften will.
Ich
höre dich fleißig schreiben, ja. Genau, und der äußerste Kreis, das ist dann der Circle of Concern oder auch der Interessensbereich.
Okay.
Ich glaube, ganz vieles wird schon über die Begriffe klar, worum es da jetzt eventuell gehen könnte. Ich erkläre es jetzt aber trotzdem einfach nochmal. Also, bei dem Kontrollbereich oder auch Circle of Control geht es darum, dass ich eigentlich sowohl entscheiden kann, was passiert, als auch das Ergebnis direkt bestimmen. Also sowohl die Intention, ich mache das jetzt, als auch das Ergebnis ist direkt von mir beeinflusst, bestimmbar. Ja, also ich habe die volle Entscheidungsmacht, sage ich mal. Ja, also Kontrollbereich sagt es schon, absolute Kontrolle. Und das heißt also, das sind Sachen, Dinge, wo auch ich einen absoluten Unterschied mache. Ja, also meistens würde man jetzt wahrscheinlich über Gedanken, Verhalten und so weiter sprechen. Da mache ich ja immer einen absoluten Unterschied und auch einen positiven Unterschied, wenn ich mich entscheide, etwas zu tun. Genau.
Ja, okay.
Der nächste Kreis drumherum, der Einflussbereich oder auch Circle of Influence, sagt jetzt schon, die Entscheidung kann ich wahrscheinlich treffen, aber ich habe keine absolute Kontrolle mehr. Also das heißt, es ist so ein bisschen die Grauzone zwischen innen und außen. Ich kann noch beeinflussen, was passiert, indem ich entscheide, ich mache das jetzt, aber ich kann den Outcome nicht mehr beeinflussen. Also was dann rauskommt, ist so ein bisschen ins Leere rein. Da kann jetzt alles passieren. Ja? Das heißt also, hier spielen äußere Einflussfaktoren einfach eine deutlich größere Rolle als jetzt noch im innersten Kreis. Genau. So viel dazu. Und dann der letzte Kreis, der Interessensbereich oder auch Circle of Concern. Da wird es jetzt schon ganz deutlich, ja klar, das liegt in meinem Interesse, damit das finde ich vielleicht spannend oder das interessiert mich. Aber ich habe jetzt weder eine Entscheidung, also ich kann da weder eine Entscheidung zu treffen, noch kann ich das Ergebnis beeinflussen. Also sowohl der Prozess des, ah ja, ich würde gern, dass das so und so aussieht, noch der, ah ja, das sieht dann am Ende auch so aus, ist durch mich bestimmbar. Ja, das heißt, es berührt und beschäftigt mich, aber ich kann es halt überhaupt nicht kontrollieren, entscheiden, beeinflussen. Mhm. Und das heißt, es ist eigentlich auch der Bereich, der klar signalisiert, hier liegt etwas eindeutig außerhalb meiner eigenen Kontrolle.
Ja, okay.
Und da brauche ich mir auch nicht vormachen, dass ich da irgendwelche Kontrolle hätte oder so. Genau.
Ich fasse es nochmal kurz zusammen und du guckst, ob ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Also der kleinste Kreis in der Mitte ist der Circle of Control. Da habe ich absolute Entscheidungsmacht, sowohl über das, was passiert, als auch über die Konsequenzen. Ein Beispiel aus dem Alltag wäre vielleicht, ich entscheide mich einzukaufen und beeinflusse damit ganz aktiv, was abends bei mir auf dem Tisch steht.
Ja.
Dann kommt der Circle of Influence. Das sind Sachen, die mich interessieren, die ich vielleicht auch beeinflussen kann, aber das, was am Ende bei rauskommt, ist nicht mehr vollständig von mir abhängig. Also da denke ich zum Beispiel an Wahlen. Wenn ich zur Wahl gehe und meine Stimme abgebe, dann treffe ich auf jeden Fall eine Entscheidung, die in meinem Interessensbereich liegt und versuche mich da stark zu machen. Aber es hängt noch von viel mehr Faktoren als nur von meiner Stimme ab, ne?
Ja.
Zum Beispiel, was bei rauskommt, sondern auch noch von allen anderen, die wählen gehen.
Genau.
Und dann haben wir den Circle of Concern, das ist der größte Kreis. Da habe ich jetzt einfach mal so ans ganze Weltgeschehen gedacht, an alles, was um uns rum passiert, was mich vielleicht auch sehr beschäftigt, nehme ich mal an, ne? Sonst wäre es ja nicht Concern. Also alles, was mich interessiert, wo ich viel drüber nachdenke, wo ich aber eigentlich kaum oder keinen Einfluss mehr drauf habe.
Genau. Das hast du richtig zusammengefasst. Aber eigentlich hast du jetzt auch schon schön zusammengefasst, worum es in dem Modell im zweiten Schritt dann geht. Denn es geht einerseits darum, zu akzeptieren, dass ich in bestimmten Bereichen eben einfach keine Kontrolle habe. Na, das liegt halt außerhalb meiner Kontrolle, wie das generelle Weltgeschehen. Ja, und im zweiten dann aber zu gucken, wo habe ich aber noch Kontrolle und die bewusst die Energie, meine innere Energie, meine Ressourcen in diese Richtung zu lenken, mhm, und mich von dem anderen, was jetzt außerhalb meiner Kontrolle ist, das erstmal beiseite zu legen, ne? Und so ein bisschen Handlungssicherheit, Handlungsmacht zurückzugewinnen und mich nicht ausgeliefert zu fühlen, würde ich ganz platt sagen.
Also es geht viel um Differenzierung, wo habe ich einen Einfluss und wo nicht. Und also es geht ja auch so in die Richtung, dadurch proaktiver zu werden, ne, im eigenen Handeln und nicht so sehr zu reagieren auf Dinge, die von anderen kommen, sondern selbst sehr stark auch mal zu gucken, wie agiere ich, was ist mein Einflussbereich und wie kann ich den optimal ausnutzen.
Genau, exakt.
Weshalb ist das jetzt genau so aufgebaut, wie wir es gemacht haben? Also spielt die Reihenfolge eine Rolle?
Ja, also die Reihenfolge spielt eine Rolle, weil schon auf den ersten Blick eigentlich klar werden soll, dass man nicht über alles die Kontrolle hat. Also es geht auch um eine bewusste visuelle Wahrnehmung. Okay, mein Kontrollbereich ist halt im Vergleich zum, ich sag mal jetzt, das Beispiel vorhin war gut, zum Weltgeschehen, eben am Ende eingeschränkt. Ich kann nicht über alles Kontrolle ausüben, aber ich kann ja meine Ressourcen ganz bewusst in das investieren, wo ich Kontrolle und Einfluss üben kann. Ja, und das kann manchmal tatsächlich auch dazu führen, dass dieser Einfluss und die Kontrolle größer werden. Ne? Also wenn ich quasi sinnvoll Energie investiere und die nicht ins Leere laufen lasse, weil ich mich ärgere und Sachen versuche zu beeinflussen, die gar nicht in meiner Kontrolle liegen. Ne? Und damit passiert ja auch so eine Verschiebung der Perspektive hin zu, was ist denn eigentlich tatsächlich in meinem Einflussbereich? Und mich erinnert es immer so ein bisschen auch an das, ist jetzt wirkt ein bisschen komisch, aber an das Gelassenheitsgebet, was bei den anonymen Alkoholikern auch typisch ist, weil ich finde, es fasst das Modell eigentlich total gut zusammen, denn die sagen, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und genau das versucht das Modell darzustellen. Es gibt eben Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist erstmal auch nicht schlimm. Dafür habe ich aber auch viele Dinge, die ich beeinflussen kann. Das zeigt das Modell ganz, ganz schnell mit einem Blick.
Ja, wir können es ja jetzt auch ganz losgelöst von Religiosität anwenden. In welchen Bereichen benutzt du das denn oder wann greifst du auf das Modell zurück?
Ich selbst habe es kennengelernt in der Supervision, wo ich Supervisantin war, heißt es, glaube ich. Also ich war nicht Supervisor, sondern die Supervision empfangen hat.
Ah, okay.
Genau, da musste ich jetzt auch gerade überlegen,
wie
der Begriff richtig.
Die Supervidierende.
Die Supervidierende, genau, richtig. Und habe mir dann danach, ich fand das Modell damals sehr, sehr schön in der Methode, wie es angewandt wurde, und habe mir dann überlegt, dass ich es gerne im Coaching benutzen würde. Und ich würde dir jetzt einfach erklären, wie ich es im Coaching benutze.
Mhm.
Genau. Im Coaching habe ich es auch schon mit Schulleitungen zum Beispiel gemacht, aber auch mit einzelnen Lehrkräften. Und ich mache das immer so, dass natürlich ganz normal in einem Coaching-Prozess jemand erzählt mir erstmal von seiner aktuellen Situation, dem, was ihn oder sie beschäftigt. Vielleicht ist auch schon eine klare Fragestellung vorhanden, ne? Dann würde ich natürlich ganz automatisch erstmal nachfragen, um rauszuarbeiten, was ist denn jetzt eigentlich das Konkrete, worum es da geht. Und dann geht es für mich darum, mit der Person zu gucken, ja, wo möchte sie denn in der nächsten Zeit eigentlich hin? Was ist vielleicht auch ihr Ziel eben ganz allgemein? Und wenn wir das festgelegt haben, das Ziel, versuche ich mit der Person zu gucken, was müsste sich denn dafür verändern? Und dann schreiben wir die Aspekte, die da auffallen, die ins Auge fallen, erstmal auf Moderationskarten ganz platt auf. Ja, und wenn dann alle Aspekte der Person jetzt erstmal auf Zetteln stehen, dann male ich dieses Modell auf, erkläre das Modell einmal kurz und bitte dann die Person, das erstmal zuzuordnen zu den Kreisen. Also welcher Aspekt liegt vom Eindruck der Person her in welchem der drei Kreise? Gibt es also Sachen, wo die Person das Gefühl hat, ah ja, das liegt absolut in meinem Kontrollbereich. Gibt es aber vielleicht eben zum Beispiel ganz extrem auf der anderen Seite auch Sachen, wo die Person denkt, oh nee, das interessiert mich natürlich, weil es mich ja berührt, aber ich habe hier überhaupt keinen Einfluss oder Kontrolle oder Ähnliches. Ne? Also liegt für mich ganz außen. Wenn die Zuordnung passiert ist, dann gucke ich mit der Person auf alle einzelnen Aspekte nochmal drauf und wir überlegen, was bedeutet das jetzt konkret in Handlungsschritten. Manchmal entsteht dadurch auch, dass die Aspekte sich nochmal verschieben in den Kreisen, also vielleicht etwas erst, wie es liegt in meinem Kontrollbereich, das dann aber vielleicht nach außen rutscht oder auch eine der Aspekte, die außen liegen, nach innen reinrutscht. Genau. Und als Abschluss frage ich immer einfach nochmal, was sind denn die nächsten konkreten Schritte?
Gut, dann lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt schon das Modell kennengelernt, also erklären brauchst du es ja jetzt eigentlich nicht mehr. Aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt zu dir kommen, zum Beispiel in der Kaffeepause wie jetzt gerade, und sagen, boah Franzi, ich habe den Eindruck, ich komme aus dem Sommerurlaub zurück, in anderthalb Wochen geht die Schule wieder los und ich habe einen Haufen Arbeit hier liegen, der noch vorbereitet werden muss. In der Schule geht es jetzt auch wieder los, die letzte Ferienwoche, da sind ja in der Regel alle wieder da. Da muss ganz viel vorbereitet werden fürs neue Schuljahr. Und ich habe einen Haufen E-Mails und weiß gar nicht, wann ich den noch beantworten soll. Ja, das ist mein Problem. Wie würdest du jetzt mit mir daran arbeiten?
Erstmal finde ich, ist das natürlich ein sehr klassisches Problem, glaube ich, sowohl für unseren Beruf als auch für den Beruf unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Also von daher, glaube ich, kann man da jetzt ganz viel mit dem Modell machen. Und ich würde dich erstmal bitten zu überlegen, wo willst du denn hin mit diesem Problem? Was soll sich verändern? Was wäre dir wichtig?
Also eigentlich ist mir natürlich wichtig, dass alle, die mir eine Mail schreiben, auch eine Antwort bekommen.
Mhm.
Also das ist schon ein Anspruch, den ich habe, dass die Leute sich auch ernst genommen fühlen,
ja,
und merken, das kommt an, wenn sie sich an mich wenden. Ob das jetzt Kollegen oder Klienten sind, ist erstmal ganz egal. Und dann möchte ich natürlich auch inhaltlich richtig antworten und nicht nur schnell irgendwas runterschreiben. Mhm. Und da wird es schon schwierig, weil das dauert halt echt lange. Und wenn ich aber noch zwischendrin, ne, telefoniere und Termine ausmache und mich auf die Termine vorbereite, habe ich eigentlich schon wieder den Eindruck, ich gehe, keine Ahnung, nach Feierabend nach Hause und habe die Mails, die eigentlich schon seit 3 Tagen im Postfach auf Beantwortung warten, immer noch nicht angeguckt. Ach so, aber du hast mich ja gefragt, wo ich hin will. Also ich will eigentlich dahin, dass ich es schaffe, die E-Mails in einem adäquaten Zeitraum gut zu beantworten und dass nichts auf der Strecke bleibt von meiner Arbeit, die ich mache.
Ja, Du hast aber eben schon angesprochen, dass es für dich so ein paar Aspekte gibt, ohne dass ich fragen musste, die sich ändern müssten, damit das für dich passt, das in einem adäquaten Zeitraum zu ändern. Du hast zum Beispiel gesagt, irgendwie Zeitdruck ist etwas, was du erlebst, Termindruck oder voller Terminkalender. Wie würdest du es bezeichnen? Was sind die Aspekte, die sich ändern müssten, damit du das hinkriegst?
Okay, also Aspekte, die für mich eine Rolle spielen würden, wären zum einen, dass ich echt viele Termine im Kalender habe und einfach den Eindruck habe, ich habe auch wenig Zeit, zwischendrin mal E-Mails zu beantworten. Also ich versuche eigentlich immer, dass es gleich morgens das erste ist, aber dann klingelt doch zwischendrin das Telefon. Und ja, keine Ahnung, dann bringen die Kolleginnen vielleicht noch eine Frage mit rein, dann besprechen wir noch was, dann geht es eigentlich auch schon los zum nächsten Termin. Und das ist dann nämlich das Problem, also auch mit Fahrzeit etc. habe ich den Eindruck, dass ich mich oft ein bisschen verzettel und der Terminkalender eigentlich so voll ist, dass es zwischendrin schwierig wird, tatsächlich mit Ruhe E-Mails zu beantworten. Und das hat dann auch zur Folge, dass ich halt nach Hause gehe und echt frustriert bin, weil ich denke, ich habe immer noch 15 ungelesene Mails im Postfach, die ich mir für heute eigentlich vorgenommen habe, die ich wieder nicht abgearbeitet habe. Und wenn ich morgen den Laptop aufklappe, kommt dann der nächste Schwung gleich dazu.
Also wären es vielleicht die zwei Aspekte, die wir uns angucken könnten. Mit das erste hast du so ein bisschen wie Termindruck oder voller Kalender bezeichnet, damit wir jetzt ein Schlagwort haben. Und das zweite war ja so ein bisschen das Thema Frust, den du spürst. Okay, ja, dann nehmen wir doch jetzt einfach die zwei Schlagworte. Ja. Wir wissen ja, was sich dahinter verbirgt. Dann sortier doch mal zu, wo würdest du die denn hinlegen? In den drei Kreisen.
Also viele Termine und wenig Zeit für E-Mails ist für mich der Bereich Influence, weil da versuche ich schon immer gegenzusteuern, aber ich habe ja nicht in der Hand, wie viele andere Termine zeitgleich noch angefragt werden oder wie viele neue Mails reinkommen. Und Frustration, würde ich sagen, ist ja eigentlich schon im Kontrollbereich, weil das ist ja was in mir drin passiert. Da sagt ja keiner von außen, du musst jetzt aber frustriert sein.
Ja. Das mache ich ja selbst. Das ist ein innerer Druck, den man vielleicht erlebt. Okay. Und jetzt könnte man, jetzt hast du das zugeordnet, das machen wir jetzt hier erstmal nicht, aber jetzt könnte man mit dir quasi überlegen, du hast die beiden zugeordnet. Einerseits, was wäre die Handlung, die daraus folgt für dich? Also zum Beispiel am Beispiel Frustration, hast du spontan eine Idee, was vielleicht auf Handlungsebene jetzt ganz platt, ne, wir machen es ja jetzt nicht tiefgründig, was dir helfen könnte, mit der Frustrationstoleranz umzugehen oder die zu verändern?
Also ich glaube, ganz in mir auflösen könnte ich das tatsächlich nicht. Mhm. Ich glaube, was mir helfen würde, um weniger frustriert zu sein, wäre ein weniger schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Und das könnte mir, glaube ich, gelingen, wenn ich es irgendwie schaffe, nach außen schon mal transparent zu machen, dass die Leute vielleicht damit rechnen, dass es mal bis zu einer Woche dauern kann, bis ich eine E-Mail beantworte oder 3-4 Tage. Oder dass sie zumindest eine Eingangsbestätigung bekommen von ihrer E-Mail, dass es nicht verloren geht oder sowas. Oder ich gebe mehr ans Sekretariat ab.
Genau, das könntest du auch. Also quasi nicht deine Mailadresse rauszugeben, sondern das über das Sekretariat zu steuern.
Ja.
Okay. Willst du beim zweiten Bereich vielleicht auch nochmal sagen, was dir dazu einfällt jetzt spontan an Handlungsmöglichkeiten?
Bei den vielen Terminen und wenig Zeit für E-Mails.
Da hast du ja gesagt, es liegt irgendwie schon in deinem, war das Interessen- oder Einflussbereich, muss ich jetzt gerade nochmal fragen.
Einflussbereich.
Ah, ist genau.
Weil ich mache ja meine Termine selbst.
Ja.
Aber ich kann natürlich nicht kontrollieren, wie viele Anfragen zeitgleich immer weiter reinkommen.
Also dann, das heißt, du könntest es nochmal aufdröseln in, es ist gar nicht so sehr der volle Terminkalender, weil, oder beziehungsweise der volle Terminkalender, den steuerst du selber. Aber die Anfragelast würdest du nochmal in den
das ist Konzernbereich, da habe ich keinen
Einfluss drauf. Genau, Interessensbereich. Genau, das wäre ein Aspekt, den müssten wir jetzt nicht angucken. Den können wir nochmal rausschieben auf einer neuen Karte.
Ah ja, okay. Dann schreibe ich das einfach mal da rein, weil dann ist es also neue Anfragen kommen in den Konzernbereich. Aber was ich schon beeinflussen könnte, wäre mir vielleicht mehr Puffer einzubauen zwischendrin oder Termine je nach Dringlichkeit vielleicht von Anfang an ein bisschen weiter in die Zukunft zu schieben. Mhm. Dann habe ich zwischendrin mehr Spielraum für Krisenfälle oder so und spare mir damit auch wieder Management, weil immer wenn eine Krise reinkommt und ich habe schon einen sehr dichten Terminkalender, habe ich natürlich dann auf einmal vielleicht 5 Termine, die ich umlegen muss, anstatt nur 2.
Ja. Und du hast ja auch gesagt, Puffer kann ja vieles bedeuten. Puffer kann sein, mehr mehr Freiräume zwischen den Terminen oder generell weniger Termine? Kann das auch auf E-Mails irgendwas bezogen heißen mit Puffer?
Ich könnte natürlich überlegen, morgens irgendwie immer eine halbe Stunde früher anzufangen und nur E-Mails zu bearbeiten.
Okay, früher anfangen höre ich natürlich nicht so gern, aber...
Oder ich nehme ja einen halben Tag in der Woche, einen Vormittag, wo ich sage, da mache ich nur E-Mails.
Also du könntest überlegen, macht es für dich Sinn, in deinem Arbeitsalltag dir generell ein festes Zeitfenster einzuplanen, wo du weißt, ja, okay, E-Mails können auch bis dahin liegen bleiben, beziehungsweise ich weiß ja, da beantworte ich sie in jedem Fall und gerade nicht unter Druck zwischen den Terminen.
Und das wissen dann auch die übrigen Leute um mich rum, also meine Kolleginnen, meine Kollegen.
Ja. Also wären das auch wieder zwei Schritte. Das eine ist irgendwie zu sagen, das mache ich selber. Das ist dann ja sogar in deinem absoluten Kontrollbereich, dich deine Zeitfenster zu legen. Und das andere ist, du machst es auch transparent nach außen im Sinne von Kommunikation. Ja, danke Hanna für dein Beispiel. Jetzt würde ich natürlich mit dir noch normalerweise besprechen, naja, was ist jetzt genau der erste Schritt, den du machst? Weil das jetzt nur erstmal aufzuschreiben, führt ja noch nicht zu einer Umsetzung der Handlung, wobei es zum inneren Sortieren aber schon mal hilft. Ja, das lassen wir jetzt an der Stelle vielleicht weg, aber das war so ein kleines Beispiel, wie man das Modell zum Beispiel im Coaching einsetzen könnte.
Mhm. Also ich meine, das war jetzt auch ein sehr niedrigschwelliges Beispiel, ne? Aber man kann ja schon, wenn man den Eindruck hat, boah, das ist so ein großes Thema und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sehr gut runterbrechen und gucken, ja, aber wo habe ich denn Einfluss drauf? Und plötzlich habe ich den Eindruck, ich kann schon einiges dran verändern an der Situation. Mhm. Und andere Sachen, an denen ich dann aber nichts ändern kann, die kann ich auch besser loslassen oder liegen lassen, weil ich mich stattdessen auf Dinge konzentriere, die ich tun kann. Das gefällt mir sehr gut. Und also du hast jetzt gesagt, du setzt es im Coaching ein. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man das in Arbeitsgruppen einsetzt, in der Teamarbeit, in der gemeinsamen, dass man vielleicht auch sich Konflikte damit anschauen kann.
Durchaus auch. Ich glaube, es ist eigentlich immer für Themen sowas wie Arbeitsbelastungen, Lebenssituationen, aber auch den Arbeitsalltag oder dann ganz spezifische Problematiken. Ein Konflikt wäre ja eine sehr spezifische Problematik, wo man das durchaus einsetzen kann. Und ich glaube auch, wie du sagst, als Gruppe einsetzen kann, da muss man vielleicht ein bisschen bestimmen, wer hat jetzt so ein bisschen moderativ den Hut auf, damit man nicht vom Wege abrutscht. Das erlaubt das Modell ja auch und am Ende tatsächlich zu einem spezifischen ersten Schritt kommt. Aber ich denke, sonst kann man das auch super dafür einsetzen. Und eben auch einfach zur inneren Reflexion. Ne? Ich brauche da ja vielleicht gar keinen anderen, der mich da durchführt. Vielleicht mache ich das auch für mich selber und male es mir einfach mal auf.
Ja. Genau, das ist echt cool. Auf jeden Fall, glaube ich, trägt es dazu bei, auch die eigene Effizienz irgendwie zu steigern. Also vor allem jetzt im beruflichen Setting oder wenn man auch, also egal, wo man es anwendet, man lernt halt irgendwie oder man wird dadurch automatisch proaktiver und kann andere Sachen besser mal abgeben oder auch liegen lassen. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, du hast richtig erkannt. Es ist so ein bisschen vom, wie sagt man so schön, vom Reagieren zum Agieren kommen. Ich glaube, deswegen ist es auch in der Wirtschaft sehr bekannt. Es gab mal einen Autor, der ist Stephen R. Covey. Der hat das für, ich glaube, Management Manager auch mal in einem Buch niedergeschrieben als Top-Empfehlungen, was man machen sollte. Also von daher, Effizienz spielt da wohl schon auch eine Rolle. Und ich finde es einfach eine schöne Reflexionsmethode, nochmal wieder zu erkennen, wo habe ich eigentlich noch Kraft und wo kann und sollte ich Kraft investieren und wo vielleicht auch lieber einfach nicht.
Ja, super. Vielen Dank, Franzi. Dann würde ich sagen, liegt es nicht mehr in unserer Kontrolle, was jetzt bei unserer Hörerschaft ankam und was unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Modell machen, ob sie es nutzen oder nicht. Aber wir empfehlen es sehr gerne. Und ich bedanke mich herzlich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Sie hörten Führung to go. Schulpsychologie für Schulleitung. Ein Podcast des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz.